Wir lesen heute Abend Kolosser 3, Abvers 18. Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie es sich geziemt in dem Herrn. Ihr Männer, liebet eure Weiber und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, ärgert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht mutlos werden. Ihr Knechte, gehorchet in allem euren Herren nach dem Fleische, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisset, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dienet dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewähret euren Knechten, was recht und billig ist, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um deswillen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich eben dieser halb zu euch gesandt habe, auf dass er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmet ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf dass ihr steht vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßet die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Hause ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so machet, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea leset. Und saget Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllest. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenket meiner Bande, die Gnade sei mit euch. Wenn wir diese Ermahnungen in Kolosser 3, Vers 18 bis 4, Vers 1 lesen, die ja den Schlussinhalt dieses Briefes bilden, was danach kommt, sind ja eigentlich mehr abschließende Grüße, dann ist das eine wunderbare Tatsache, dass diese Ermahnungen nicht einfach so im Raume stehen. Sie sind uns ja allen wahrscheinlich gut bekannt. Aber das, was hier und auch an anderen Stellen, aber hier ganz besonders, so bemerkenswert ist, dass diese Ermahnungen an die drei verschiedenen Gruppen, sind ja sozusagen Paare, die immer angesprochen werden. Dass diese Ermahnungen in dem Zusammenhang stehen, und daran möchte ich am Anfang heute Abend erinnern, den wir gestern Abend betrachtet haben. Das sollten wir nie vergessen. Wir kennen alle diese Ermahnungen. Manche sagen vielleicht, ach, das ist doch alles äußerlich. Das ist doch gar nicht das Wichtige. Aber wir müssen nicht vergessen, lasst uns nicht vergessen, in welch einem Zusammenhang diese Ermahnungen stehen. Beim Epheserbrief ist es übrigens genau das Gleiche, nicht? Oder ganz ähnlich. Was da in Kapitel 5 steht, das steht auch in einem Zusammenhang, der ganz uns auf die höchste Höhe unseres Glaubens bringt. Als geliebte Kinder seid Nachahmer Gottes. So steht in Epheser 5 am Anfang. Und wir haben gestern Abend gelesen, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt seid, so suchet, was droben ist. Das ist der Inhalt und das Ziel unseres Lebens, ihr Lieben. Unser Herr in der Herrlichkeit. Nicht das Leben hier auf der Erde. Nicht all das, was wir oft leider so sehr als wichtig betrachten und oft wichtiger als die Person unseres Herrn. Jeder Christ wird sagen, das kann man von mir nicht sagen. Nein, da bin ich nicht mit einverstanden. Es geht mir nicht um die Lehre oder um das, was wir verstehen, sondern es geht mir um die Praxis. In der Praxis beweisen wir oft genug genau das Gegenteil von dem, was wir wissen und was wir bekennen. Ist der Herr Jesus wirklich über alles für uns? Steht er über allem? Wie manchmal beweisen wir in der täglichen Praxis genau das Gegenteil, dass uns andere Dinge, unwesentliche Dinge, wesentlich wichtiger sind. Und deshalb ist das so groß, dass uns hier der Herr Jesus und seine Herrlichkeit und unsere Verbindung mit ihm auferweckt, vor Augen gestellt wird. Und dass gesagt wird, droben, da ist euer Ziel. Wir haben das betrachtet. Das Zweite, was uns vorgestellt worden ist in dem Kapitel, in dem diese Ermahnungen stehen, wovon sie quasi den Abschluss bilden, sozusagen das praktische Anhängsel, das ist, dass gesagt wird, dass wir unser altes Wesen, das war ja eines der Hauptthemen dieser Abende ab Kapitel 2, die zweite Hälfte, nicht? Dass unser altes Wesen, der Leib des Fleisches, der Leib der Sünde, der alte Mensch, sein Ende gefunden hat. Und dass wir einen neuen Menschen, das Wesen des Herrn Jesus, nicht nur angezogen haben, sondern auch immer wieder als das Bild dessen, der ihn erschaffen hat, vor Augen haben, um uns nach ihm auszurichten, in unserem täglichen Leben. Das haben wir gestern Abend betrachtet. Und diese beiden Dinge, dass unser Ziel unseres Lebens, der Herr in der Herrlichkeit und die Fähigkeit, dieses Ziel auch zu verfolgen, nämlich in einem ganz neuen Dasein zu stehen, durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, durch das, was das Werk des Herrn Jesus für uns und mit uns getan hat. Das ist die Voraussetzung und es gibt keine andere. Wenn das nicht wäre, dann könnten wir diese Ermahnungen niemals erfüllen. Und wenn wir das nicht verwirklichen, wenn wir das nicht in uns aufnehmen, dann können wir es auch als Christen nicht. Und deshalb sind die Probleme da, dass wir mit diesen einfachen Dingen eigentlich, sind die einfachen Dinge des Glaubenslebens. Das ist nicht die Höhe des Glaubenslebens, die uns hier vorgestellt wird, sondern da wird uns eigentlich gezeigt, nun, das ist das Äußerliche, was nun auch dazugehört. Aber das gehört nun mal dazu. Aber es ist nicht das Wichtigste. Verstehen wir uns nicht falsch, nicht? Und deswegen hängen wir uns oft an diesen Dingen auf und fangen dagegen an zu meutern und aufzubegehren. Nun, wir werden natürlich auch von unserer Umgebung da sehr drin, wie soll ich das mal sagen, unterstützt oder werden dazu sozusagen herausgefordert, nicht? Alle diese Dinge, die vor allen Dingen in einem Begriff Autorität zusammenzufassen sind, sind ja heute in dieser Welt sehr verpönt. Aber nicht mehr lange, ihr Lieben, nicht mehr lange. dann wird es hier eine Autoritätseinführung geben. Die Welt geht ja immer von einem Extrem zum anderen, nicht? Jetzt leben wir in dem sogenannten Zeitalter oder in einem Zeitalter, in dem jede Autorität abgeschafft werden soll. Das dauert aber nicht mehr lange, könnt ihr euch trösten. Wir werden das nicht mehr erleben als Gläubige. Aber die Menschen dieser Welt werden eine Zeit erleben, wo hier in Europa etwas eingeführt wird, wo Autorität überhaupt kein Ausdruck mehr für ist, nicht? Wenn hier mal das Römische Reich, das ja nun im vollen Gange ist, dessen Entwicklung ja in vollem Gange ist, nicht? Kohl und Mitterrand, wir machen hier keine Politik, keine Bange, Kohl und Mitterrand wollen, bevor sie abtreten, von dem Schauplatz der Weltbühne noch das vereinte Europa in der Tasche haben. Das soll ihre Leistung werden, sollen sie es auch. Gott wird das schon irgendwie zustande bringen, weil es sein Plan ist. Aber was dann passiert, wie gesagt, das betrifft uns ja nicht direkt. Ich sage nur, dass das Pendel immer von einem Extrem zum anderen schlägt. Nicht? Da ist das Wort Autorität überhaupt kein Ausdruck mehr. Wenn kein Mensch mehr etwas kaufen oder verkaufen kann, der nicht die Zahl des Tieres auf seiner Stirn hat. Nicht? Aber jetzt leben wir eben in einer Zeit, in der das Gegenteil gemacht wird. Hinter beidem steht Satan, das lasst uns nicht vergessen. Nicht? Sowohl jetzt als auch in der Zukunft ist Satan derjenige, der an den Schnüren dreht, nicht? Zieht. Und deshalb sollen wir als Kinder Gottes in dieser Welt unseren Herrn darin ehren, denn dieser Abschnitt ist der Abschnitt unseres Herrn. Siebenmal kommt in diesem ersten Abschnitt, Vers 18 bis 4, Vers 1, der Name Herr vor. Vorher haben wir immer der Christus, die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Aber es gibt keinen Christus, der nicht auch Herr ist. Es gibt keinen Jesus, der nicht auch unser Herr ist. Und ich kann nicht die Vorrechte haben und seine Autorität beiseite schieben. Seht ihr, das ist das. Gestern haben wir einerseits die Vorrechte betrachtet, auch Verantwortung, aber in der Hauptsache doch die Vorrechte, dass wer ist unser Haupt, unser Ziel im Himmel und wie hat er uns befähigt, ihm zu ähneln, ihm nachzufolgen. Hat alles getan. Das sind die Vorrechte. Aber wir können nicht die Vorrechte ohne die damit verbundene Verantwortung haben. Und so dürfen wir das und müssen wir auch verstehen, dass jetzt diese drei Gruppen, die Ehe, Mann und Frau, die Familie, Eltern und Kinder und drittens Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sag ich mal, damals Herren und Sklaven. Heute gibt es da keine mehr. Aber das Verhältnis ist, wenn auch in ganz abgewandelter Form, doch noch da. Wobei eben diese drei Gruppen durchaus ihre wichtige Bedeutung haben. Die erste stammt aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, nicht? Gott hat Mann und Weib geschaffen. Was hier also uns vorgestellt wird, geht zurück bis in die Zeit vor dem Sündenfall. Das kann man von den Kindern nicht sagen. Die Kinder sind erst nach dem Sündenfall geboren. Und von der dritten Sache, da kann man eigentlich sagen, die Herren und Knechte, Herren und Sklaven, die gab es überhaupt in der ganzen ersten Zeit nicht. Das erste Mal, wo Knecht erwähnt wird, ist nach der Sintflut, nicht? Wo Noah von Ham und Kanaan sagt, dass sie Knechte sein werden. Das erste ist von Gott im Paradies eingesetzt und weil es eine Sache ist, die von Gott selber eingesetzt ist, auch das Bild von Christus und seiner Versammlung, Epheserbrief, Kapitel 5. Das zweite, das Verhältnis der Eltern und Kinder, das ist nach dem Sündenfall gekommen, aber es ist von Gott gewollt. Gott hat Mann und Weib ja geschaffen und ihnen den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehret euch. Nur waren die Kinder noch nicht geboren. Und es hat mal ein Bruder gesagt, welche Weisheit hat Gott darin gezeigt, dass nicht Kinder vor dem Sündenfall und Kinder nach dem Sündenfall geboren sind. Welch eine Klassifizierung hätte das gegeben, wenn es Nachkommen der ersten Menschen gegeben hätte, die vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall gelebt hätten. Wäre schon ein neuer Streitpunkt geworden. Und das Dritte, das ist eine Sache, die ist überhaupt nicht von Gott gewollt. Unterdrückung und Unterjochung von eines Menschen durch einen anderen ist niemals von Gott gewollt. Und deshalb ist die Sklaverei auch nicht von Gott gewollt. Und trotzdem sagt Gott nicht Revolution, abschaffen, sondern er ermahnt Männer und Frauen in der von Gott eingesetzten Ordnung, sich nach seinen Gedanken zu verhalten. Er ermahnt die Kinder in den Familien, die Väter und die Väter, sich in der von ihm gewollten Ordnung zu bewähren. Und er sagt auch den Herren und den Knechten in einer Beziehung, die Gott nicht eingesetzt hat und auch nicht gewollt hat. Das wage ich zu sagen. Herren und Knechte hat Gott nicht gewollt. Das ist eine Folge der Sünde. Gott hat nicht gewollt, ich will es mal ganz drastisch sagen, dass ein Wesen, das im Bilde seines Schöpfers geschaffen ist, ein anderes Wesen, das auch im Bilde Gottes geschaffen ist, unterjocht. Das kann niemals der Wille Gottes sein. Aber der Herr Jesus ist kein, wie ich das jetzt nochmal las in einem theologischen Buch, nicht kein Sozialreformer gewesen. Sondern er sagt, es wird einmal eine andere Zeit kommen. Aber jetzt ist die Zeit, dass wir uns da, wo wir stehen, in den Beziehungen, dass wir da, egal wie sie aussehen, dass wir da die Gnade Gottes hervorstrahlen lassen. Und das ist eigentlich der Inhalt dieser Verse hier. Dass dadurch, dass wir uns nach diesen Dingen verhalten, deren Einzelheiten wir ja alle zur Genüge kennen, dass wir dadurch die Gnade, das neue Leben und unseren Herrn zum Ausdruck bringen und ihn dadurch ehren. Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie es sich geziemt in dem Herrn. Warum die jetzt an erster Stelle stehen, ist klar. Nicht? Das ist nicht, weil Paulus ein Weiberfeind war, wie man das heute in vielen Büchern lesen kann. Nicht? Nein, weil hier die Ordnung angesprochen wird, die Gott im Garten Eden eingesetzt hat. Die erste von den dreien. Und weil er immer bei dem nach seinem Willen untergeordneten Teil beginnt. Weil da immer der Aufstand beginnt. Und wir sehen ja, wir sind in einer Zeit, und das möchte ich gerade auch unseren jungen Freunden sagen, in denen das Wort Autorität, ich weiß ja auch nicht, ob man es immer so brauchen sollte oder brauchen muss, gibt ja auch andere Möglichkeiten nicht. Manchmal sind das so Reizwörter. Aber der Begriff der Anerkennung einer Ordnung, die Gott eingesetzt hat, wo ganz eindeutig ein Oben und ein Unten da ist, wer das leugnet als Christ, der würde sich ganz klar im Gegensatz zu Gottes Wort setzen. Die Frau ist nun einmal nicht das Haupt der Familie. Und sie ist auch nicht gleichgestellt. In unserer Kindheit ist das interessant, wie der Satan das so um uns beibringt. In meiner Kindheit oder in meiner Jugend, da wurde immer von Gleichberechtigung gesprochen. Und das haben alle Leute eigentlich irgendwie so innerlich, wenn sie auch sagen, na, ein bisschen komisch ist das ja nicht. Weil man das nicht kannte. Aber irgendwie hat man gedacht, na, gleiche Rechte, warum auch nicht? Ungerechtigkeit will ja keiner nicht. Heute spricht keiner mehr von Gleichberechtigung, nicht? Eine gleiche Rechte, würde ich mal sagen, wo man so viel von Menschenrechten spricht. Das ist alles nur Politik. Guck mal nach Jugoslawien, wo da in Europa, was da mit den Menschenrechten geschieht, nicht? Lasst euch nicht von der Politik, ich habe manchmal die Sorge, dass unsere jungen Geschwister von diesen politischen Schlagworten doch irgendwie beeinflusst werden, nicht? Gerechtigkeit in dieser Welt gibt es nicht, wird es niemals geben, niemals. Auch wenn man sich noch so bemüht, aber die meisten Menschen bemühen sich überhaupt nicht darum, weil es nur um ihre eigenen Rechte geht. Und das ist auch so mit den Menschenrechten, nicht? Hier in Europa, da werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Es gibt keine Menschenrechte, nicht? Das ist nur Politik. Und so ist das auch mit der Gleichberechtigung. Früher wurde gesagt, die Frauen müssen doch die gleichen Rechte haben. Natürlich sollen die Frauen nicht unterdrückt werden. Gott will nicht, dass Menschen unterdrückt werden. Aber heute spricht keiner mehr von Gleichberechtigung, nicht? Das Wort ist sang- und klanglos ersetzt worden durch Gleichstellung. Und das ist etwas völlig anderes, nicht? Da hat nie mal einer gesagt, so, jetzt wird das geändert. Sondern das ist die Politik Satans. Dass er etwas einführt, was so ein bisschen gut klingt. Aber wo schon der Keim des Verderbens drin ist. Wo man aber nicht so richtig was gegen sagen kann, nicht? gegen Gleichberechtigung, gleiche Rechte, da kann man sehr schwierig etwas sagen. Konnte man auch nicht. Aber gegen Gleichstellung, das ist ja lächerlich, nicht? Guck dir mal einen Mann und eine Frau an. Sind die gleichgestellt? Sind niemals. Und sie können auch nicht sozial oder kulturell oder wie man es nennt, ethisch gleichgestellt werden. Aber wer das will, der offenbart jetzt, da offenbart Satan sich nicht. Und ihr lieben jungen Geschwister, die ihr in den Schulen und in den Ausbildungsstätten mit diesem Gedankengut täglich konfrontiert werdet, ich kann euch nur sagen, passt auf, dass ihr davon nicht verschluckt werdet. Denn in unseren jugendlichen Familien, den Familien der jungen Christen, ist dieses Gedankengut schon eingedrungen, ganz eindeutig. Da ist nicht in vielen Fällen nicht mehr der Mann das Haupt der Familie. Das heißt nicht, dass er der Mann der Unterdrücker sein muss. Dass der Mann, wie man das heute so ein bisschen lächerlich hört, der Pascha sein muss. Sondern, dass der Mann das Haupt der Familie ist. Und dass die Frau dem Mann in dieser Hinsicht unterwürfig ist. Da steht nicht, die Frauen sollen den Männern gehorchen. Das wird von den Kindern gesagt. Das heißt nicht, dass die Frau dem Mann gehorchen soll, aber dass sie anerkennt, er ist mein Haupt und nicht ich bin sein Haupt und auch nicht, wir sind zwei gleichberechtigte Häupter. Sieh, das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Und wir können das, wenn wir das von der menschlichen Seite sehen, kriegen wir das nicht in unseren Kopf hinein. Weil wir sagen, wir sind doch gleich. Der Mann ist doch nicht schlauer, der Mann ist doch nicht besser. Ist er auch nicht. Aber Gott hat gesagt, Christus in der Herrlichkeit ist das Haupt jedes Mannes. 1. Korinther 11. Und Christus ist, und der Mann ist das Haupt der Frau. Lasst uns das anerkennen. Mir ist das immer so kostbar, dass ich, wenn ich das Wort Gottes lese und manches nicht ganz verstehe, dass ich davon ausgehen kann, dass Gott es immer nur zum Besten mit uns meint. Ist das nicht etwas, ein ganz wichtiger Gedanke? Gott meint es immer gut mit uns. Hat er es nicht bewiesen in der Hingabe des Herrn Jesus? Hat er nicht das Liebste, was er gab, für uns hingegeben? Und sollte das denn das einzige Gute sein, was er für uns getan hat? Und alles, vieles andere, das dient nur dazu, um uns, wie die Schlange sagt, es nicht so gut mit uns zu meinen. Das ist die Schlange, nicht? Die sagt, Gott meint es nicht so gut mit euch. Er versteht euch gar nicht. Denkt daran, unser Gott und Vater und unser Herr haben solch eine Liebe zu uns erwiesen, dass auch diese Dinge aus der Liebe zu seinen Geschöpfen und zu seinen Kindern hervorgehen. Und deshalb, ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig. Und es ist, als ob Gott diese Dinge vorausgesehen hat. Es gibt ja manche Stellen in den Briefen, in denen solche praktischen Ermahnungen angeschnitten werden, behandelt werden, aber es gibt keine einzige Gruppe von Gläubigen, die so oft angesprochen wird wie die Frauen. Und das ist ein weiterer Punkt, den ich hier erwähnen möchte, jetzt ganz allgemein, dass die Ermahnungen ja nur deshalb geschrieben werden, weil sie offenbar sehr nötig sind. Gott ermahnt uns ja nicht zu etwas, was nicht nötig ist oder wo keine Veranlassung dafür da ist. Und es gibt keine Gruppe von Gläubigen, die so oft angesprochen wird wie die Frauen. 8-mal. 1. Korinther 14, das erste Mal, für die, die es mal vielleicht seltsam finden. 1. Korinther 14, Vers 34. Eure Weiber sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein. Zweite Stelle, Epheser. Epheser 5, Vers 22. Ihr Weiber, seid unterwürfig euren eigenen Männern als dem Herrn. Vers 24. Gleicherweise wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, also auch die Weiber ihren Männern in allem. Vers 33. Das Weib aber, dass sie den Mann fürchte. Sind die ersten vier Stellen. Dann kommt unsere Stelle, Kolosserbrief. Dann kommt als sechstes 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Ein Weib lerne in der Stille, in aller Unterwürfigkeit. Dann kommt als siebtes Titus 2, Vers 5. wo von den Frauen gesagt wird, ihren eigenen Männern unterwürfig. Und schließlich 1. Petrus 3, Vers 1 ist es, glaube ich. Gleicherweise, ihr Weiber, seid euren eigenen Männern unterwürfig. 8-mal wird dieser Ausdruck gebraucht den Frauen im Neuen Testament, dass sie sich unterordnen. Ihr Lieben, das ist nicht umsonst. Und es ist eigentlich, es geht auch nicht darum, dass wir unseren Frauen, von denen uns gesagt wird, dass wir sie von Herzen lieben sollen, dass wir sie in irgendeine Ecke stellen möchten. Aber wir verstehen das vielleicht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen sagen, das kann ich nicht begreifen. Aber denk mal dran, dass du, und das ist natürlich die Lehre des Epheserbriefes, dass du damit ein Abbild bist von der Versammlung. Dass Gott darin sehen möchte, das Verhältnis zwischen Christus und der Versammlung. Und deshalb wird zu den Männern gesagt, dass sie ihre Weiber lieben sollen. Und davon handelt ja Epheser 5 nicht, dass uns vorgestellt wird, das Vorbild des Herrn Jesus, wie er die Versammlung geliebt hat. Das ist das Vorbild für uns, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Ein Bruder sagte mal zu dem alten Bruder Wills, ich glaube, ich liebe meine Frau zu sehr. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, meinte, was er damit nun genau meinte, entzieht sich meiner Kenntnis. Dann hat der alte Bruder Wills, der vielen sicherlich noch bekannt ist, gesagt, was machen wir? Hat er ihm gesagt, ich muss dir mal eine Frage stellen. Könntest du sagen, dass du deine Frau so sehr liebst, wie der Herr Jesus die Versammlung geliebt hat und wie er dich geliebt hat? Nein, das könnte ich nicht sagen, sagte er. Ja, sagte er, dann kannst du dich beruhigen, dann liebst du deine Frau noch nicht so viel. Denn es steht ja da, gleich wie Christus die Versammlung geliebt hat. Wie bleiben wir dahinter zurück? Und wenn die Frau in der Situation steht, dass sie vielleicht denkt, ach, und das ist ja oft so, nicht, dass es, ich habe manche Frauen kennengelernt, die viel intelligenter sind als ihre Männer, nicht? Die können immer sagen, guck mal, das ist doch viel richtiger. Lies mal die Geschichte von der Sunamitin im Alten Testament. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Die Frau war viel klüger als ihr Mann. Die Frau war viel geistlicher als ihr Mann, denn ihr Mann war ein Tor, Nabal, nicht? Jetzt komme ich durcheinander. Ich meine jetzt die Sunamitin bei Elisa. Und sie hat geistliche Vorschläge gemacht, aber sie hat immer ihrem Mann das letzte Wort gegeben. Ich lese dir das mal durch, die Geschichte. Das zeigt eine geistliche Frau, die ihrem Mann unterwürfig war. Und auf der anderen Seite wird den Männern gesagt, dass sie die Frauen lieben sollen. Wie schnell kann es passieren, dass wir hart und ungerecht gegen unsere Frauen sind? Wir kommen abends nach Hause aus der Arbeit und haben die viel Ärger gehabt, nicht? Und wer muss es ausbaden? Die Frau. Sie haben das nicht verdient. Und viele andere Dinge passieren noch nicht. Wo wir als Männer uns sagen müssen, dass wir unsere Frauen durchaus nicht so behandeln, wie es das Wort Gottes hier sagt. Dass wir ihnen, wie der Petrus da auch so ernst darauf eingeht, dass wir sie auch in ihnen auch sehen, dass sie in mancher Hinsicht tatsächlich schwächer sind als wir. Das ist nun mal so. In mancher Hinsicht sind sie auch stärker. Aber in mancher Hinsicht sind sie schwächer. Und deshalb, wie weit sind wir als Männer davon, stehen wir davon hinter zurück, dass wir unsere Frauen lieben und nicht bitter gegen sie sind. Weil das so schnell kommt, dass wir, das sind die Ersten, an denen wir uns abreagieren können. Nicht? Und insofern, lasst uns, wenn das so ist, dass wir unsere Frauen lieben, das hat auch mal der gleiche Bruder Wills in Holland gesagt, der sehr viel sich mit Familiendingen beschäftigt hat. Nicht? Er sagt, wenn wir unsere Frauen so lieben würden, wie der Herr uns geliebt hat, dann werde das nicht schwer sein für unsere Frauen, sich uns unterzuordnen. Und umgekehrt, wenn die Frauen, jeder muss ja das auf sich beziehen, was für ihn geschrieben wird, nicht? Sich so unterordnen würden, wie es Gottes Wort sagt, dann würde es auch vielen Männern leichter fallen, sie zu lieben. Das müssen wir auch sehen. Nicht? Wenn eine Frau immer Kontra gibt, nicht? Aber lass uns das eine bedenken, bevor wir zum nächsten Absatz gehen, nächsten Thema, dass wir nicht die Ermahnungen für den anderen unterstreichen und die für uns ist, vergessen nicht. Ja, mein Mann liebt mich ja nicht so, nicht? Oder meine Frau ist mir leider nicht so unterwürfig, nicht? Wie benimmst du dich selber denn? Deshalb wird auch hier in der nächsten Gruppe gesagt, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn. Bei den Frauen wird gesagt, wie es sich geziemt in dem Herrn. Bei den Kindern wird gesagt, im Herrn. Da wird uns also das Autoritätsverhältnis, unter das wir gestellt sind, vorgestellt. Aber auch gleichzeitig der Bereich und die Begrenzung, in der sich unser Verhalten offenbaren soll. Wenn ein Mann etwas fordern würde von einer Frau, was gegen den Willen Gottes ist, da hört die Unterwürfigkeit auf. Es steht auch nicht da, dass eine Frau gehorchen soll. Das kann sein, dass Unterwürfigkeit identisch ist mit Gehorsam. Aber das hört da auf, wo der Wille Gottes überschritten wird, beiseite gelassen wird. Und dann muss sie trotzdem noch unterwürfig sein, wenn sie auch nicht mehr gehorchen kann und darf. Aber bei den Kindern, da wird nicht gesagt, seid unterwürfig, sondern da wird gesagt, seid gehorsam. Gehorsam heißt, das tun, was gesagt wird. Im Herrn wird auch wieder festgestellt. Aber das hat natürlich auch immer eine doppelte Bedeutung. Einmal wird damit der Bereich, in dem wir uns befinden, da klargestellt. Aber gleichzeitig hat der Bereich natürlich eine Grenze. Und so ist es auch mit dem Gehorsam der Kinder. Obwohl natürlich, ich kenne manche Kinder, die durch Gottes Gnade aus ungläubigen Häusern gerettet worden sind, als Kinder. Und dann mit Gläubigen zusammenkamen und wo dann die Eltern sagten, da kommst du mir nicht hin. Was macht man dann nicht? 12, 13, 14-jährige Kinder, die Gemeinschaft mit den Gläubigen suchen oder auch Hilfe brauchen und die Eltern sagen, da kommst du mir nicht hin. Da wäre das wohl, glaube ich, ganz verkehrt, den Kindern jetzt einzuimpfen, du darfst deinen Vater und deiner Mutter nicht mehr gehorchen. Aber da gehört sehr viel, weil das in letzter Zeit, weil auch viel Kinderarbeit gemacht wird, Gott sei Dank dafür, Gott sei Dank, dass auch viele Kinder aus der Welt in unsere Mitte kommen. Aber da ist das doch wichtig, dass man diesen Kindern nicht jetzt den Ungehorsam einimpft. Das wäre doch ein ganzes Unding, nicht? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass solche Brüder und Schwestern, die sich mit solchen Kindern beschäftigen, mal erst zu den Eltern hingehen. Ich habe das jedenfalls früher öfter mal in solchen Fällen gemacht und habe den Eltern mal was erklärt. Und dann kam ein gewisses Vertrauen auf. Und dann haben die Kinder doch gehen lassen, nicht? Oder wenn sie getauft werden wollten, nicht? Kommt überhaupt nicht in die Tüte, nicht? Und die Kinder wollten so gerne getauft werden. Und da sollte man niemals die Kinder gegen die Eltern aufhetzen. Oder auch nur so den Weg dazu öffnen, als ob sie, naja, die Eltern sind ja ungläubig, nicht? Sondern sie sollen ja gerade ein Zeugnis sein für den Herrn. Und sicherlich hört das irgendwo auf, ich möchte da auch nicht zu weit ins Detail gehen. Sicherlich hört das irgendwo auf, dass gläubige Kinder ungläubigen Eltern immer gehorchen. Es gibt sicherlich Grenzen. Wo das nicht mehr zu machen ist. Nicht, wenn sie sagen, du hier musst deine Bibel zerreißen oder solche Dinge, wenn das vorkäme. Aber es ist doch wichtig, dass der Geist Christi auch in diesen Kindern geweckt und gefördert und genährt wird. Aber wenn es sich um Kinder handelt aus unseren Familien und man da schon mal hört, was mir passiert ist vor einiger Zeit, dass ein Kind, wo ich mal irgendwie in der Familienkreis zusammen war und sagte, ja, es steht doch in der Bibel, ich weiß jetzt nicht mehr den Zusammenhang und habe auch, es war irgendwie, passte das da ganz gut rein, da kamen wir auf Epheser 6 oder auf diesen Vers zu sprechen. Und da sagte mir das Kind von gläubigen Eltern, die mit uns in Gemeinschaft sind, ja, aber nur im Herrn. Wenn mein Papi etwas fordert, was gegen den Willen Gottes ist, das brauche ich nicht zu tun. Da habe ich mich doch wirklich gewundert. Da habe ich mich gewundert, wo das herkam, nicht? Ein Kind von unter 12 Jahren. Ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie der Herr möchte, dass wir unsere Kinder erziehen, um ihnen vielleicht dadurch gleich zu sagen, hör mal, ich muss zwar Gehorsam von dir fordern, aber du brauchst mir gar nicht immer zu gehorchen. Ich gebe dir schon gleich mal die Handhabe dafür in die Hand, nicht? Ihr Lieben, Gehorsam ist das Höchste, ist einer der herrlichsten Charakterzüge eines Christen. Und das ist nämlich nicht nur das Problem von Kindern, ihr Lieben, sondern das ist heute das Problem der Erwachsenen. Gehorsam ist einer der wunderbarsten Charakterzüge des Gläubigen. Warum? weil es der hervorstechende Charakterzug unseres Herrn war. Der Gehorsam wurde bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Lasst uns nicht den Gehorsam verachten. Der Gehorsam gegen Gott, der seinen Weg zu uns Menschen als Kinder zuerst durch die Eltern findet. Ganz klar. Kinder brauchen nicht dem Herrn zu gehorchen, die müssen den Eltern gehorchen. Das ist das, in dem, na, ich will jetzt mal wieder nicht falsch verstanden werden, als ob das, es ist nämlich kein Gegensatz. Ein Kind in einer gläubigen Familie, das wird nicht in die Lage kommen dürfen, zu sagen, ich darf dir nicht gehorchen, ich muss dem Herrn gehorchen. Das ist uns doch wohl klar, nicht? Es ist das Wesen unseres Herrn, der sich unterworfen hat, unterwürfig war und der gehorsam geworden ist, bis zum Tode am Kreuze. Und deshalb sollen wir den Gehorsam nicht so beiseite schieben, als ob das nicht ist. Weil eben viele Eltern, und das ist ein zweiter Punkt, Gleichstellung, viele Eltern fordern heute ja überhaupt keinen Gehorsam mehr von den Kindern. Weil in den Schulen wird es ja auch nicht getan, nicht? Ich las vor einiger Zeit einen Auszug aus irgendeinem Schulprogramm oder irgendwelchen Rahmenrichtlinien, nicht? Da stand drin, Gehorsam, Ordnung und Disziplin sind heute keine Lehrziele mehr, sind heute keine Erziehungsziele mehr. In den Schulen wird kein, nach den Lehrplänen oder nach den Rahmenrichtlinien, soll und darf kein Wert darauf gelegt werden, dass die Kinder gehorsam sind, dass sie ordnungsliebend sind und dass sie diszipliniert sind. Wisst ihr, was heute die Erziehungsziele sind? Anpassungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Das sind die Erziehungsziele der Schulen dieser Welt. Und was das einmal geben wird. Deshalb werden wir als Christen ganz eindeutig immer mehr in Gegensatz gegenüber der Welt kommen. Wir wollen es nur noch nicht so richtig verstehen. Wir denken immer noch, wir leben in einer christlichen Umgebung. Wir leben aber nicht mehr in einer christlichen. Wir leben in einer gottfeindlichen und gottwidrigen Umgebung, die alles daran setzt, alles, was von Gott in dieser Welt ist, mit wissenschaftlichen und verstandesmäßigen Argumenten beiseite zu schieben. Und wehe, wenn wir uns dem anpassen. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn. Es wird auch gesagt, ihr Väter, ärgert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht mutlos werden. Auch da ist wieder die Verantwortung der übergeordneten Autorität, dass man diese Autorität nicht missbrauchen darf. Und das ist natürlich ein Problem, von dem ja ausgehend die ganze Abschaffung der Autorität angefangen hat, nicht? Man hat die Beispiele des Autoritätsmissbrauches benutzt, bis hin in die Politik, nicht? Diktatur und so weiter, und hat diese Dinge benutzt, um zu sagen, seht ihr, die ganze Autorität ist verkehrt, denn die wird ja immer nur missbraucht. Und das ist natürlich für den Verstand ein tolles Argument, nicht? Aber Gott handelt nicht so. Gott sagt, auch wenn Autorität kann missbraucht werden, auch in der Familie, auch in der Ehe, auch in der Arbeitswelt, auch in der Versammlung. Aber das heißt nicht, dass dadurch diese Autorität als solche null und nichtig ist. Seht ihr, und wir sehen, dass wir uns in einer regelrechten Entscheidungskampf befinden, nicht? Wo es Geschwister gibt, Gläubige gibt, sage ich mal, die tatsächlich nicht das so weit gehen, wie das in der Welt ist, dass jede Autorität abzuschaffen ist, nicht? Aber die das Versagen, das wir alle bekennen müssen und was uns eigentlich in den Staub bringen sollte, zum Anlass zu nehmen, um jetzt das Prinzip anzugreifen. Wenigstens in einzelnen Fällen. Ob das bei den Eltern ist, ob das bei den Frauen ist. Wie viele Ehen werden heute geschieden, weil die Frauen sich scheiden lassen wollen? Nicht? Jede Ehescheidung ist Gott ein Greuel. Jede Ehescheidung ist für den Herrn ein Greuel. Und es gibt im Grunde genommen für keine Ehescheidung eine biblische Begründung. Gibt es keine biblische Begründung. Jede Ehescheidung ist Sünde, weil sie etwas zerstört, das Gott zusammengefügt hat. Aber wenn Frauen aus der Ehe ausbrechen, weil sie mit der Unterwürfigkeit nicht mehr klarkommen, nicht, dann ist das schon etwas ganz Besonderes. Und insofern könnte man, wer weiß, wie viele Beispiele anführen. Nicht? Ich sage nicht, dass Gott Gott eine solche Sünde nicht vergeben kann. Davon jede Sünde kann auch vergeben werden, wenn sie bekannt wird. Nicht? Aber das ändert nichts daran, dass es keine Entschuldigung, nach Gottes Wort, keine Entschuldigung für eine Ehe, für eine Scheidung gibt. Wohl Erklärung. Aber wir sind ja heute so weit, dass wir diese Ausnahmeerklärungen, dass wir die als Begründung dafür nehmen, ja, der darf sich ja scheiden lassen. Das ist ganz verkehrt. Aber wir kommen damit ganz vom Thema ab. Dann kommt als Drittes die Gruppe dieser Herren und Knechte, von denen wir schon gesehen haben, dass es eindeutig nicht etwas von Gott Gewolltes ist, was da auch dazu geführt hat in der Welt, nicht wahr, dass man Länder, in denen man das lange gehabt hat, boykottiert werden, nicht wo. Aber davon, Gottes Wort kennt keinen Boykott. Gottes Wort sagt, dass wir lernen sollen. Lernen, lernet von mir. Und so sollen diese Knechte, die ja meistens, diese Knechte hier, diese Sklaven, waren ja meistens so Haussklaven, nicht? Die überhaupt keine eigenen Rechte hatten, die überhaupt kein Geld verdienten, die also überhaupt nicht wussten, wofür sie eigentlich arbeiteten. Nicht? Die unterste Schicht des menschlichen Daseins bildeten die. Die hatten überhaupt keine Rechte, die wurden als Sachen gehandelt, nach dem römischen Recht damals. Nicht? Ein Sklave war kein Mensch, war eine Sache. Aber vor Gott waren sie keine Sache. Und wie viel wird von den Sklaven gesprochen in Gottes Wort? Nicht? Und das wird nicht in einer niedrigen Form gesprochen. Und es ist ja unergründlich, dass gerade in dem Abschnitt, den wir eben von dem Gehorsam des Herrn angeführt haben aus Philipper 2, dass da gesagt wird, dass der Herr ein Sklavengestalt angenommen hat. Knechtsgestalt ist Sklavengestalt, so steht es da nicht. Und da sehen wir dran, mit welch anderen Maßstäben Gott und sein Wort uns und die Verhältnisse messen und beurteilen, in denen wir uns befinden. Das war nicht ein sozialer Abschaum, sondern Paulus hat sich hier mehr mit beschäftigt durch den Heiligen Geist als mit den Frauen und mit den Kindern. Und sagt ihnen auch an anderen Stellen nicht, vor der Welt möcht ihr zwar nicht sein, aber vor Christus bist du ein freigelassener Gottes. Nicht? Und deshalb ist das so etwas Wunderbares, dass er hier zu diesen niedrigen, sozial so niedrig stehenden Menschen sagt, dass sie dem Herrn Christus dienten. Da führt er plötzlich jetzt wieder beide Titel zusammen ein in Vers 24. Aber da wird viermal, gerade bei ihnen, wird von den siebenmal, kommt viermal dieses Wort Herr bei den Sklaven vor. Die hatten es sicherlich am schwierigsten. Aber ihnen wird viermal der Herr vorgestellt. Vers 23, in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann Vers 24 noch zweimal. In dem da ihr wisset, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, ihr dienet dem Herrn Christus. Viermal wird diesen Sklaven der Herr vorgestellt. Und wir sind, wie gesagt, ja alle in ganz anderen Situationen. Wir sprechen zwar viel von Armut und Elend in Deutschland, aber nun, das ist eine ganz andere Sache. Aber jeder von uns ist in einer unendlich besseren Position als diese Sklaven. Und doch wird gesagt, könnte einer denken, ich bin in einer Arbeit, wo ich so wenig Sinn und so wenig Erfüllung finde. Hätte jeder Sklave sagen können, denke dran, du dienst dem Herrn Christus. Und ich denke manchmal, das ist auch so ein Einfluss, nicht? Früher, da wurde nicht Traumberufen und so weiter, nicht? Meine Traumvorstellung habe ich nicht erfüllt. Denn wenn ein Vater ein Schneider war, dann wurde sein Sohn automatisch Schneider, nicht? Wenn einer Bäcker war, wurde er automatisch Bäcker. Und wenn einer einen Bauernhof hatte, dann hat er keine Wahl gehabt. Das waren höchstens mal ganz Ausgeflippte, die das nicht taten, nicht? Und wenn es heute heißt, jeder muss seine freie Entfaltung haben, das geht nicht, ihr Lieben. Das ist unmöglich, dass jeder das werden kann. Das ist von, ich möchte sagen, die Mehrzahl aller derer, die über 40, 50 sind, die hier heute Abend sitzen, die haben alle nicht in dieser Hinsicht das tun können, was sie gerne wollten. Da wurde gar nicht nachgefragt. Und wenn heute das einem so vorgestellt wird und man dann nicht zu der Erfüllung kommt, dann seid darüber nicht enttäuscht. Ihr seid nicht die Einzigen. Und die Erfüllung eines Menschenlebens, der nichts anderes hat als dieses irdische Leben, da kann man sich ja vorstellen, dass wenn das nicht daneben geht, dass das für den eine halbe Katastrophe oder eine ganze Katastrophe ist, nicht? Wenn ich nur das Erdenleben habe und da meine Zielvorstellungen nicht erfüllt sind, ja, das ist eine gewaltige Katastrophe. Aber ihr Lieben, vergesst nicht, unser Leben ist Christus. Unser Leben ist in der Herrlichkeit. Und wenn uns die ganze Welt, wenn wir aus dieser Welt weggenommen werden, dann ist unser Leben nicht zu Ende, dann kommt es erst richtig zur Entfaltung. Und wenn deshalb in dieser kurzen Zeit auf dieser Erde der Beruf oder die Anstellung nicht ganz hundertprozentig deinen Gedanken, deinen Wünschen entspricht, dann sei da nicht unglücklich drüber. Und wenn sie vielleicht 50% nicht deinen Vorstellungen entspricht oder hundertprozentig diesen Vorstellungen nicht entspricht, dann bist du immer noch besser dran als diese Sklaven hier, denen der Apostel sagen konnte, ihr dienet dem Herrn Christus. Lass uns das nicht vergessen, dass unser Erdenleben in unserer materialistisch eingestellten Zeit oder materiell eingestellten Zeit, wo man nur das vor Augen, das, was hier auf Erden ist, sieht, dass wir nicht in diesen Sog mit hineingezogen werden, sondern dass wir sehen, unser Leben ist Christus. Und wenn, es ist mit dem Christus verborgen in Gott. Aber das, was wir hier auf der Erde tun, das dürfen wir alles, alles, alles für den Herrn tun. Ist das nicht etwas Großes? Und deshalb war das eine unwahrscheinliche Ermunterung und ist auch für uns eine Ermunterung, dass wir unsere Arbeit, egal welche es ist, und wenn sie uns bis hier steht, man sollte es nicht so weit kommen lassen. Man sollte dann denken, Herr, ich möchte es für dich tun. Denn es geht ja nicht darum, dass irdische Arbeitsleben unsere Lebenserfüllung ist. Das ist sie nicht. Und welcher Christ meint, das wäre sie, dann ist er im Gegensatz zu dem, was wir gestern Abend gesehen haben, dann sinnt er auf das, was auf der Erde ist. Wenn ich hier meine Lebenserfüllung in meiner Arbeit suche und ständig auf der Suche bin, bis ich etwas finde, was mir gefällt, dann bin ich in der Gesinnung ausgerichtet auf das, was auf der Erde ist. Und davon wird gerade gesagt, dass wir es nicht tun sollen, weil wir nach droben sinnen sollen. Wo der Christus ist, wo der Herr Jesus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Ich gehe da so ausführlich darauf ein, weil ich glaube, und ich glaube, dass viele das bestätigen werden, dass wir so von diesem Sog dieser Welt und dem Denken dieser Welt überflutet und beeinflusst werden, dass uns überhaupt nicht mehr klar wird, woher diese Sachen alle kommen. Und dass wir denken, das ist doch ganz normal. Es ist nicht normal für den Kind, für das Kind Gottes. Was für das Kind Gottes das Normale ist, in Anführungsstrichen, das finden wir hier nicht. Sinnet auf das, was droben ist. Leget ab das von dem alten Menschen. Zieht an als Auserwählte Gottes und zeigt in dieser Welt jetzt, dass ihr das getan habt. Und dann könnt ihr als Frauen unterwürfig sein. Dann können wir als Männer unsere Frauen lieben, so wie es der Herr möchte. Und wir wissen, dass wir es viel zu wenig tun. Und dann können wir da, wo der Herr uns hingestellt hat, der Herr hat es getan, nicht? Jeder bleibe in dem Beruf, in welcher er berufen wurde, sagt Paulus auch nicht. Und wenn er als Sklave berufen ist, lass es dich nicht kümmern. Du bist ein Freigelassener des Herrn. Aber dann wird auch gesagt, dass wenn man vielleicht auch hier nicht so richtig verdient, nicht? Die Sklaven verdienten gar nichts. Die kriegten kein Geld, die konnten froh sein, wenn sie Essen und Trinken bekamen. Nicht? Hinten irgendwo in der Küchenecke. Aber er sagt diesen Sklaven in Vers 24, indem ihr dieses wisset, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Der Herr notiert unsere, nicht nur die Stunden, die wir arbeiten, sondern er notiert die Gesinnung, die Einstellung, mit welcher wir unsere Arbeit tun. Und dafür gibt es Vergeltung. Diese Vergeltung des Erbes ist das Teil, das der Christ im tausendjährigen Reich haben wird. Dann macht er hier auf der Erde in der letzten Ecke gestanden haben, an letzter Stelle auf der Lohnliste. Aber wenn er diese Arbeit für den Herrn als Diener des Herrn Christus getan hat, dann wird er vom Herrn die Vergeltung des Erbes bekommen. Und ich habe einmal irgendwo gelesen, dass ein sehr ernster Bruder geschrieben hat, es könnte sein, dass der geehrteste Mann im tausendjährigen Reich, der geehrteste Christ oder die geehrteste Christin, jemand ist, den hier auf der Erde kaum jemand gekannt hat. Es könnte sein. Weil der Herr nicht die äußerliche, messbare Leistung honoriert. Das sind so die Schlagworte. Sondern der Herr sieht die Treue an, mit der wir ihm, da wo wir sind, mit den Gaben und den Fähigkeiten, die wir hier auf Erden haben, ihm gedient haben. Ihr dienet dem Herrn Christus und er wird euch vergelten. Mose schaute auf die Belohnung, das war nicht sein einziges Ziel, seine Triebfeder. Aber der Apostel führt es hier auch an. Und wenn wir so für den Herrn da sind, dann wird er uns Gelegenheiten zeigen, für ihn zu zeugen, noch und noch. Aber wenn wir nur unzufrieden sind mit den Positionen, wo wir sind, dann zeigt er uns auch keine Gelegenheiten, ihm zu dienen. Und wenn wir die Arbeit nur noch als lästige Unterbrechung der Freizeit sehen oder auch die Arbeit sehen als eine zwar notwendige, aber doch ein notwendiges Übel, weil sie uns ja hindert, dem Herrn zu dienen, dann haben wir von dem Dienst für den Herrn gar nichts verstanden. Wer meint, dass seine tägliche achtstündige oder sieben, drei Viertel oder wie viel es ist, Arbeit ihn hindert, für den Herrn da zu sein, der beweist, dass er von dem Dienst für den Herrn noch nicht so viel verstanden hat. Darf ich das auch mal ganz klar sagen? Da fängt es nämlich an. Der Herr spricht hier nicht von Evangelisten. Die meisten sind nämlich keine Evangelisten. Und er spricht nicht von Lehrern und Hirten. Die meisten sind keine Lehrer und Hirten. Und diejenigen, die diese Gaben empfangen haben, an die wird der Herr eine hohe Messlatte anlegen. Da könnt ihr sicher sein. Aber lasst uns nicht denken, wir können dem Herrn nur in unserer Freizeit dienen. Die Sklaven hatten keine Freizeit. Ihr Herren, gewähret euren Knechten, was recht und billig ist, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Sie werden nicht ausgelassen. Und es wird ihnen hier etwas gesagt, dass jeder Chef sich ganz tief hinter die Ohren schreiben müsste. Nicht? Weil jeder Chef dazu neigt, knauserig zu sein, wenn es darum geht, seinen Leuten Geld zu geben. Nicht? Fast jeder, nicht jeder, fast jeder. Und zu denken, ja, vor allem, die sind ja Christen, die müssen ja sowieso bescheiden sein. Nicht? Und der andere denkt vielleicht, ja, das ist ja ein Christ, der muss ja großzügig sein. Nicht? Ich hatte vor einigen Jahren einen jungen Bruder, einen jungen Freund, der fing eine Stelle bei einem Bruder an, nicht hier in der Nähe, weit weg. Und dann habe ich ihn, der war noch nicht so lange auf dem Weg, da habe ich diesen jungen Bruder, mit dem ich sehr verbunden war, gefragt, mal, ich muss noch eben fragen, was kriegst du denn da? Weiß ich nicht, sagte er. Ich sage, was? Weißt du nicht? Ich habe dir da nicht drüber gesprochen. Nein, ist doch ein Bruder, sagt er. Der wird mir schon das Richtige geben. Da habe ich dem Herrn überlassen. Oh, ich dachte, wenn das mal gut geht. Und es ging auch nicht gut. Weil dieser junge Mann viel zu hohe Ansprüche stellte, der dachte nämlich, wie jeder von uns, sehr gut von sich selber. Nicht? Ist doch so, leider. Und sagte, der wird mir schon ordentlich was geben. Nicht? Und der Bruder war kein böser Bruder. Der sagte, nun, das ist ein Anfänger, Probezeit, ich kenne den gar nicht, ist ja mal ein Versuch, wollen wir unten ein bisschen niedrig anfangen. Nicht? Und dann war der Krach schon da. Nicht? Sie hatten sich überhaupt nicht darüber unterhalten. Und deshalb, ihr Lieben, wenn es sich um finanzielle Dinge handelt und ganz besonders um die Entlohnung von Arbeit im Dienst für Gläubige, hier wird ja von gläubigen Chefs gesprochen, gläubigen Herren, dann heißt es nicht Gnade und dann heißt es nicht Bruderliebe, sondern heißt es Recht und billig. Das müssen wir uns ganz fest hinter die Ohren schreiben. Wir können nicht denken, wir können von einem Bruder mehr erwarten als von einem Wertmenschen. Wenn er das tut, zur Ehre Gottes, Gott sei Dank. Aber ich kann das nicht erwarten, wenn ich einen Bruder für mich arbeiten lasse, dass ich sage, der muss mehr tun als ein Weltmensch. Recht und billig. Das ist die Ordnung, denn wir befinden uns hier auf der Erde noch. Und deshalb ist das so wichtig, dass Recht und billig heißt, das, was angemessen ist und das, was und billig, das kommt dahinter das englische Wort Bill. Und das ist sogar Bill of Rights, das ist ein Gesetz. Bill heißt an sich Recht, ein Gesetz. Das, was recht und gesetzmäßig ist. Und das ist die einfache Richtschnur, auf der Gläubige im finanziellen Sektor, will ich das mal ausweiten, miteinander verkehren sollen. Wenn jetzt einer mehr tut, ob das der Empfänger ist, dass er nun mehr leistet, oder der andere, dass er ihm mehr gibt für die Arbeit, die er getan hat, das ist eine Sache, das ist dann die Gnade Gottes. Aber wir dürfen hier solche Dinge nicht auf der Gnade Gottes aufbauen. Es muss auf Recht und Gesetzmäßigkeit aufgebaut werden. Und dann können wir darin auch geordnete Verhältnisse haben. Denn wie viel Streit ist dadurch entstanden, dass keine geordneten Verhältnisse da waren. Er sagt, auch ihr habt einen Herrn in den Himmeln. Der wird einmal vor dem Richterstuhl müssen, auch wir für all solche Dinge Rechenschaft ablegen, wie wir unsere Geschwister behandelt haben. Und wir sehen, wie in Jakobus 5 ist es, glaube ich, nicht, wo da steht, dass Geld vorenthalten worden ist, Geld nicht bezahlt worden ist, nicht. Solche nebensächlichen Dinge, von denen der Herr sagt, das ist das Geringste. Und wenn ihr da nicht treu drin seid, wie wollt ihr denn in dem Eurigen treu sein? Lukas 18 von dem ungerechten Verwalter, die Stelle, nicht? Oder ist es Lukas 16? Ich weiß jetzt nicht genau. Aber da wird diese materiellen Dinge als das für den Christen als das Geringste hingestellt, das Niedrigste. Und wenn man, aber da sollen wir auch treu drin sein. Und wenn wir es da nicht sind, sagt der Herr, dann kann ich euch das Geistliche überhaupt nicht anvertrauen. Seht ihr, wie das mit dem Dienst für den Herrn und der täglichen Arbeit, wie das ganz eng zusammenhängt, nicht? Dass man nicht in dem einen schlecht und in dem anderen gut sein kann, sondern dass das eine von dem anderen abhängt. Das sind die Ermahnungen für diese irdischen Verhältnisse. Und ich sage nochmal, ich betone das nochmal, welch eine wunderbare Sache ist das, dass das eingebettet ist in die Betrachtung, sinnet auf das, was droben ist. Wenn das ja nicht der Fall ist, ihr Lieben, dann können wir diese Dinge nicht erfüllen, vor allen Dingen nicht die letzten. Die letzte Paare, das können wir nicht machen, wenn unsere Gesinnung nur auf diese Erde gerichtet ist. Nicht? Dann laufe ich doch bei der ersten, besten Gelegenheit, wo ich ein besseres Gehalt kriegen kann, laufe ich doch davon. Nicht? Und ich glaube nicht, dass das nach Gottes Willen ist. Beharret im Gebet, jetzt kommen wir zum Schluss, wo noch allgemeine Ermahnungen folgen, die aber sehr wichtig sind. Beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung. Und seid betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Ihr Lieben, Paulus war im Gefängnis. Und man könnte sagen, seine Karriere als Evangelist und als Apostel war zu Ende. Aber es war das Gegenteil der Fall. Wir würden sagen, tjoch, jetzt bin ich im Gefängnis, jetzt kann ich nichts mehr machen. Und Paulus sagt eine Seite vorher oder zwei an die Philipper, Philipper 1, Vers 12, ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande, meine Ketten in Christo dem offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium und allen anderen. Paulus war nicht jemand, der verzagte, resignierte, wenn sozusagen seine Pläne durchkreuzt wurden. Und das waren sie ja nun wahrhaftig nicht. Hat auch nicht gehofft und nicht gewünscht, dass er ins Gefängnis kam für den Herrn. Aber als es soweit war, da sah er das nur als eine neue Gelegenheit, für seinen Herrn zu zeugen. Er freute sich darüber, dass jetzt die Brüder dort in Rom, oder wo ist Rom, die bis dahin schön still gesessen hatten, weil der Apostel Paulus da war, aber er war jetzt nicht mehr da, dass sie jetzt den Mund auftaten und sich ermuntern ließen. Meine Bande sind zur Förderung des Evangeliums gewesen. Und hier sagt er, worauf er das bezieht, wir wissen es gar nicht. dass er sagt, betet für uns, dass uns eine Tür des Wortes aufgetan wird. Wir können es nur vermuten und ich will da auch nicht weiter drauf eingehen. Aber er sah immer eine Tür des Wortes. Und diese Tür des Wortes ist nichts anderes, als dass das Evangelium zu den Herzen kam. Das bedeutet das, dass Menschen sich durch das Evangelium bekehrten, dass es in das Herz eindrang. Denn er sagt einmal in einer anderen Stelle in 1. Korinther 16, eine große und wirkungsvolle Tür ist uns aufgetan und der Widersacher sind viele. Diese Tür bezieht sich überhaupt nicht auf äußere Umstände. Da waren ja viele Widersacher in Korinth oder in dein Ephesus. Aber die Tür ist die Tür zu den Herzen. Und die war da. Und da mochten noch so viele gegen ankämpfen. Er sagt, eine große und wirkungsvolle Tür. Und so sagt er auch, diese Tür ist nicht, dass ich jetzt hier vollmächtig, wie man heute so sagt, reden kann. Oder dass ich eine möglichst große Zuhörerschaft habe. Konnte er ja gar nicht mehr haben. Sondern dass die Türen der Herzen der Menschen aufgemacht wurden. Das war das. Und da sollen wir auch für beten. Geschwister, beten wir für das Evangelium, für die Evangelisten und für ihren Dienst. Und dieser Dienst, um den geht es doch hier nicht, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Es ging nicht nur, es ging ihm um jedes Wort, das er sprach. Und ich denke so oft, wenn ein Dienst des Wortes nicht vom Gebet getragen wird, dann kann er überhaupt keine Frucht bringen. Dann ist das auch wie ein schallendes Erz und eine tönende Zimbel. Wandelt in Weisheit, jetzt geht es um den Wandel, Vers 5, gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das Gebet und das Wort und der Wandel, das sind jetzt die letzten Punkte, um die es hier geht. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Ich hoffe und wünsche, dass hier heute Abend keiner ist, der in diese Kategorie fällt, die der Heilige Geist nennt draußen. Nach Gottes Wort, das ist nicht eine Erfindung von Menschen, nach Gottes Wort und Gottes Gedanken gibt es nur zwei Orte, zwei Wege und zwei Ziele. Das eine ist der schmale Weg, der ins Leben führt. Das andere der breite Weg, der ins Verderben führt. Einen Mittelweg gibt es nicht. Es gibt hier auf der Erde nur zwei Orte, wo man sich befinden kann. Entweder bei Christus, drinnen, in Sicherheit oder draußen. Und es wird in alle Ewigkeit nur zwei Lebensziele geben, in denen sich die Menschen bei ihrem Tode scheiden. Bei Christo oder draußen, in der ewigen Finsternis. Ihr Lieben, das sagt Gottes Wort. Und ich sage nochmal, ich hoffe, dass keiner hier ist, wenn man ihn fragen würde, ganz knallhart, weißt du, dass du drinnen bist? Gott sei Dank. Oder musst du sagen, auch wenn du es nicht willst, die Entscheidung, ich stelle das hier mal ganz klar, muss sich jeder jetzt mal fragen, bin ich drinnen, bin ich bei dem Herrn? Wenn nicht, dann bin ich draußen. Und wenn ich mich nicht bekehre, dann bleibe ich ewig in der äußersten Finsternis, fern vom Angesicht Gottes. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Komm zu dem Herrn und nimm ihn an. Bekenne deine Sünden. Wenn du hierher gekommen bist, dann weißt du, dass hier heute Abend das Wort Gottes gebracht worden ist, dass wir versuchen, durch den Heiligen Geist das Licht Gottes in unser Leben, auf unsere Herzen fallen zu lassen. Und dann weißt du auch, dass man da nicht unverbindlich mit umgehen kann, dass man nicht sagen kann, ja, ich höre mir das ja ganz gerne an, aber, hier wird das ganz klar gesagt. Hier werden alle, die den Herrn angenommen haben, aufgefordert, in Weisheit gegen die zu wandeln, die draußen sind. Werden wir alle zu aufgefordert. Aber es sind also welche da, die draußen sind. Ob wir es immer mit Weisheit getan haben, immer mit Weisheit tun, gegenüber unseren Mitmenschen, die Gott in seiner Gnade retten möchte und die wir auch heute Abend noch einmal, wenn auch indirekt hier angesprochen sehen, ob sie sich dessen bewusst sind, welch eine Entscheidung sie praktisch schon gefällt haben, wenn sie nicht sagen, ich möchte doch zu dem Herrn Jesus kommen. Ich sehe, dass ich ein Sünder bin, auch wenn ich all diese ganzen Punkte hier sehe. Und wenn es nur die falsche Ausrichtung meines Lebens ist, nicht, dass ich grobe Sünden begangen habe, aber mein ganzes Lebensziel, das geht doch völlig in die falsche Richtung. Bist du draußen? Und wenn der Herr jetzt in diesem Augenblick kommen würde, dann würdest du ewig draußen bleiben. Und deshalb möchte ich ganz einfach sagen, Sünden sind genug im Leben da, in deinem Leben. Bringe sie zu dem Herrn, erkenne das an und beuge deinen Kopf, den steifen Nacken, wo man sagt, nein, ich tue es nicht. Das ist doch der Grund nicht. Nein, ich kann es nicht. Ich tue es nicht. Dann bleibst du draußen. Und der Herr sagt, dass er dich ziehen möchte und dass er uns dazu, uns Gläubige, die wir so überhaupt nichts von uns selber sind, die wir selber nur unendlich dankbar sein können dafür, dass er uns gerettet hat, dass wir mithelfen können, diese Hand der Gnade auszustrecken und zu sagen, komm, wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Komm zu dem Herrn und bleib nicht länger draußen. Komm in das Licht, in seine Gegenwart. Und hier wird uns aber gesagt, ihr Lieben, dass es nicht nur um die Evangelisation geht, da geht es eigentlich hier überhaupt nicht drum. Nicht? Hier geht es um unser tägliches Leben. Morgen wieder bei der Arbeit, wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Hast du schon mal Geschichten aus der Versammlung deinem Arbeitskollegen erzählt? War das Weisheit gegen die, die draußen sind? Wo man die Sünden der Gläubigen als Anlass nimmt, um Sündern, die draußen sind, noch ein Hindernis aufzubauen und zu sagen, ja, mit denen möchte ich natürlich nichts zu tun haben. Nicht? Und was es nicht alles für Hindernisse gibt, ihr Lieben, wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Die gelegene Zeit auskaufend. Die Zeit ist einmal zu Ende. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Und wie viel Zeit lassen wir verstreichen? Haben wir schon verstreichen lassen? Deshalb sollen wir sie auskaufen, sollen wir sie ausnutzen bis zum Letzten. Das sind ernste Worte für jeden Einzelnen, nicht nur für unsere Evangelisten, für jeden Einzelnen von uns. Wie verhalten wir uns gegen unseren ungläubigen Mitmenschen, die noch draußen sind und die der Herr ziehen will? Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Da wird uns jetzt gesagt, wie wir das tun können, nicht? Obwohl eigentlich der Wandel ja mehr unsere Praxis ist. Wie wir uns benehmen, während das Wort jetzt ist, wie wir uns mit ihnen unterhalten. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Dieses Wissen, das ist ja die Weisheit, nicht? Zu wissen, wie man jedem Einzelnen antworten soll. Und ich kann nicht so 0815 in jedem Fall immer das Gleiche sagen, wenn es um das Evangelium geht. Nicht? Wir wollen doch das Herz erreichen. Und das ist das. Um zu wissen, wie wir jeden Einzelnen antworten sollen, dazu brauchen wir diese Weisheit. Und die kommt nur von oben. Und die Weisheit, der Anfang jeder Weisheit, ist die Furcht Gottes. Dann kommen ab Vers 7 zum Schluss Grüße. Die Zeit ist vorbei. Ich sage nur, Paulus erwähnt in diesem Brief ja relativ wenige, 8 Personen, von denen er den Kolossern Grüße ausrichtet. Von jeder hat er ein besonderes Wort. Von diesen 8 Personen, die er erwähnt. Jede hat für sein Herz eine individuelle Stellung. Wie viele Hunderte, Tausende hat der Apostel gekannt? Nicht? Und dann nennt er alle diese Leute. Nun war natürlich das besonders solche, die auch in der letzten schweren Zeit jetzt noch bei ihm waren. Nicht? Die ihm besonders ans Herz gewachsen waren. Aber er hat für jeden ein individuelles, oder von jedem, die jetzt da bei ihm waren, und die Grüße ausrichten ließen, ein individuelles Wort. Und dann werden noch 2 Personen genannt, die er anredet. Der eine ist zum Schluss der Nymphas. Und es werden 2 Versammlungen genannt, die er anredet. Einmal der Nymphas und die Versammlung in seinem Hause. Und dann der Archippus, der auf seinen Dienst achten sollte. Wir haben viel über unseren Dienst heute gehört. Wir haben viel davon gesprochen, wie wir dem Herrn Jesus dienen können. Und da können wir auch auf uns, jeder Einzelne, obwohl es hier natürlich um einen Dienst in der Versammlung geht, uns sagen lassen, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Hat jeder von uns einen Dienst empfangen? Und der Herr ruft uns zu, sieh auf den Dienst, den du empfangen hast, nicht auf deinen Nachbar, nicht der Bruder Y oder die Schwester, die so eine große Gabe hat, sondern sieh auf deinen Dienst und sieh, dass du ihn erfüllest. Ist das nicht etwas, eine große Ermunterung für jeden von uns? Aber er spricht hier auch zwei Versammlungen an. Einmal die Versammlung in dem Hause des Nymphas. In Kolosse mussten wohl viele Gläubige gewesen sein. Denn es war im Hause des Philemon ja eine Versammlung. Es war im Hause des Nymphas eine Versammlung. Und diese war offensichtlich noch eine andere, die aber alle in Kolosse oder Umgebung waren. Und Paulus war nicht dort gewesen. Aber wie genau wusste er Bescheid? Und dann nennt er noch die Versammlung der Laodicea. In diesem Brief, der übrigens der einzige ist außer Offenbarung 3, in dem überhaupt das Wort Laodicea vorkommt, wird diese Versammlung 5-mal erwähnt. 5 ist ja die Zahl der Verantwortung. In Gottes Wort überall. Ausgehend von den 5 Fingern der Hand, nicht, die uns zeigt, was wir tun, unsere Handlungen, ist das Bild der Verantwortung 10 noch fair, noch mehr, nicht die doppelte Zahl. Und wir wissen, was Laodicea uns in der Schrift zeigt. Das Ende eines Verfalls, der darin endet, dass Gott sagt, der Herr sagt, ich spucke dich aus meinem Munde aus. Ich sage das mal so, wie wir es heute sagen. Angeekelt speit der Herr dieses Zeugnis in Laodicea aus. Hier wird sie noch 5-mal angesprochen. Kapitel 2, Vers 1 und hier in diesen Versen 4-mal. 5-mal bemüht der Herr sich in diesem Brief, indem er so viel Vorrechte uns vorstellt. Aber indem er auch die hohe Verantwortung uns vorstellt, was es bedeutet, wenn wir nicht an Christus, dem Haupt, festhalten. Nicht festhalten, das Haupt. Und stellt die ganze Herrlichkeit des Herrn uns in sein, als Haupt seiner Versammlung, als dem, in dem wir alles bekommen haben, vor. Und das hat Laodicea nicht festgehalten. Sie haben das Haupt losgelassen. Sie waren noch Christen, das dem Bekenntnis nach. Und das war das Ende. Welch eine unwahrscheinlich ernste Note ist das am Ende eines solchen Briefes, in dem uns wo wir vor so viel Gefahren gewarnt worden sind, auch wenn wir an das vorige Jahr denken, und wo uns so die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorgestellt wird, wenn wir das nicht verwirklichen, ihr Lieben, dann glaube ich, dass deshalb hier viel Laodicea steht. Ich werde, weil du sagst, dass du reich bist und reich geworden bist und ich weiß, dass du arm und blind und jämmerlich und bloß bist. Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Möchte der Herr nicht dieses nur, aber es ist doch eine Warnung. Nicht? Es ist eine zum sehr ernste Warnung, die hier steht, dass diese Versammlung hier so oft erwähnt wird. Möge der Herr uns aber nicht nur dadurch und eigentlich gar nicht dadurch, sondern dadurch, dass wir ihn vor Augen haben, dass seine Person und seine Liebe, sein Werk und seine Größe vor uns vor Augen steht, uns dazu bringen, dass wir mit Hingabe auch das erfüllen, was er in unserem Leben hier auf dieser Erde als seine Versammlung, als Glieder seiner Versammlung und als Glieder seines Leibes und als solche, die Kinder Gottes sind, bei uns sehen möchte, dass wir zu seiner Ehre leben und suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.